der T-Online-Tagesanbruch zum Hören. Herzlich willkommen zum Tagesanbruch am 22. Januar 2026. Putin schmiedet eine furchtbare Waffe, geschrieben von Florian Harms. Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie den Tagesanbruch-Newsletter abonnieren möchten, nutzen Sie bitte diesen Link. Dann bekommen Sie ihn jeden Morgen um 6 Uhr kostenlos per E-Mail geschickt. Und hier ist der Tageskommentar: Eis und Kälte bestimmen diese Tage. Angesichts der Nachrichten fröstelt man selbst bei laufender Heizung, wenn man denn eine hat. Da ist einerseits die Eiseskälte, die in der Ukraine in die Wohnungen und das Mark von Hunderttausenden Menschen kriecht. In den Regierungszentralen von Berlin, Paris, London und Kopenhagen wiederum kreisen die Gedanken um das frostige Grönland und die Eiszeit, die sich über das Verhältnis Europas zu Trumps Amerika gelegt hat. Zwar hat das Rumpelstilzchen aus Washington gestern Abend einen wackeligen Kompromiss in Aussicht gestellt, doch der Schaden, den seine Drohungen angerichtet haben, ist damit nicht ungeschehen gemacht. Die transatlantische Kälte ist der NATO tief in die Knochen gedrungen. Vielleicht ist das Bündnis auch schon erfroren. Die verschiedenen Arten des Frosts sind stärker miteinander verbunden, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Aus den winterlichen Minusgraden, die bei uns nur zu einer Anpassung der Garderobe führen, hat Putin eine furchtbare Waffe geschmiedet, indem er Kraft- und Umspannwerke bombardiert. In Kiew und Charkiw ist es deshalb in den eigenen vier Wänden eisiger als bei uns im Kühlschrank. Die Ukraine steckt in einer zum Zerreißen gespannten Lage, nicht wegen eines Kollapses an der Front, obwohl es auch dort nur rückwärts geht, sondern wegen eines Schlages bisher ungekannten Ausmaßes in diesem Krieg. Gegen die gesamte Bevölkerung, Land auf, Land ab, vom Kleinkind bis zur Großmutter. Bis das Thermometer wieder steigt, wird die Kälte dort Menschen wie Sie und mich in ihren Wohnungen töten. Offen ist nur noch, wie viele es am Ende sind. Einordnen können wir es aber jetzt schon. Eine Attacke von solcher Brutalität, die gezielt die Zivilbevölkerung ins Visier nimmt, ist ein weiteres russisches Kriegsverbrechen. Viele Erfolge hat das ukrainische Militär nicht zu vermelden. Immerhin will es binnen einer Woche russische Luftabwehrsysteme im Wert von 300 Millionen Dollar zerstört haben. Weitreichende Drohnen, die bei solchen Operationen zum Einsatz kommen, lassen sich über große Distanzen steuern und vor Störsignalen schützen, weil einfallsreiche ukrainische Ingenieure Satellitenschüsseln obendrauf geschraubt haben, die ein wenig aussehen wie ein aufgeklebtes Tablet. Es sind Empfänger des US-Anbieters Starlink. Die Verbindung zwischen den Krisen in der Ukraine und der um Grönland beginnt sich damit anzudeuten. Denn Starlink, das sind die Satelliten des Mega-Multi-Maga-Millionärs Elon Musk. Die Tüftler in den Waffenschmieden der Ukraine sind nicht dumm. Sie wissen, welches immense politische Risiko von Trumps plötzlichen Kurswechseln ausgeht. Sie haben verstanden, dass der unberechenbare Mr. Musk nicht ihr Freund ist, sondern ein Typ, der in der Vergangenheit den ukrainischen Truppen das Satellitensignal abklemmen wollte. Sein Starlink-Netz im Orbit gehört für die Soldaten an der Front zur kritischen Infrastruktur. Ohne diese geht bei der Kommunikation zwischen den isolierten Stellungen und der Koordination der Einsätze nicht viel. Die Gefahr ist offensichtlich. Wohl und Wehe an der Front liegen in diesem und vielen anderen Fällen in der Hand des unsicheren amerikanischen Kantonisten. Dringend müsste sich das kriegsgeschundene Land aus der Abhängigkeit von Trump befreien und im Fall von Starlink auch aus der von Musk. Sind die heiklen Satellitenempfänger also von den Drohnen inzwischen verschwunden? Haben sie Geräten aus europäischen Schmieden Platz gemacht? Mitnichten. An dieser Stelle ist Platz für eine gute Nachricht. In Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten, Berlin eingeschlossen, hat man die kritische Abhängigkeit von Musks Starlink-System nicht erst jetzt als Riesenproblem erkannt. Die Alternative aus der EU, ein Satellitennetz namens IRIS-2, ist bereits seit Dezember 2024 beauftragt und in Arbeit. Die schlechte Nachricht? Im Weltall fliegt noch nichts. Vor Ende des Jahrzehnts ist mit einem einsatzbereiten System nicht zu rechnen. Die Einsicht in die eigenen Versäumnisse und die Anerkennung der Dringlichkeit sind lobenswert. Das nächste Wort heißt aber leider Lieferfrist. Für die Menschheit ist der Weltraum grenzenlos, für Europa vor allem eine Baustelle. Auf Erden sieht die Lage nicht besser aus. Die Bundeswehr präsentiert zum Jahresabschluss zwar eine erfreuliche Zahl, erstmals seit Jahren ist die Truppe nicht mehr geschrumpft. Zuvor ging es stetig abwärts, weil gealterte Soldaten in Rente gingen und junge Rekruten beim Anblick der schimmligen Kasernen gleich wieder kehrt machten. Jetzt ist die Trendwende geschafft. Um 3000 Soldaten hat das deutsche Militär im vergangenen Jahr zugelegt. Aus einer Truppenstärke von 181.000 ist eine von 184.000 geworden. Zugegeben, man muss genau hinschauen, weil die beiden Zahlen sich so ähnlich sehen. Wünschen Sie sich mehr Kontrast? Dann biete ich Ihnen als klar unterscheidbare Ziffernfolge die 260.000 an. Das ist die Zielgröße laut NATO-Aufgabenplanung. Bei der aktuellen Wachstumsrate wäre die Vorgabe bereits, kleinen Moment, das haben wir gleich in einem Vierteljahrhundert erreicht. Immerhin lässt sich das personelle Wachstum der Bundeswehr beschleunigen. Bei anderen kritischen Projekten ist die Wartezeit dagegen kaum zu beeinflussen. Modernen Kampfflugzeugen zum Beispiel, die amerikanische F-35 fliegt im Dienst der europäischen Luftwaffen, ist zum Betrieb aber auf das Wohlwollen des US-Partners angewiesen, ohne dessen Datenupdates und Ersatzteillieferungen aus dem Jet ein Dauerparker wird. Konkurrenzfähige Flieger aus europäischer Herstellung sind nur auf dem Reißbrett stationiert. Bitte fragen Sie in 10 Jahren nochmal nach. Am finstersten sieht die Lage bei den Unterstützungskräften und der Aufklärung aus. Riesige US-Transportflugzeuge befördern schweres Material von einem Ende unseres Kontinents zum anderen. Spionagesatelliten unter Washingtons Kommando spähen aus dem All. Internetlauscher in Maryland patrouillieren im weltweiten Netz und legen im Krisenfall feindliche Kommandostrukturen lahm. Gewiss, die europäischen NATO-Länder verfügen auch über derlei Gerät, was man aber erst entdeckt, wenn man das Mikroskop auspackt. Deshalb sitzen die europäischen und die ukrainischen Militärs im selben Boot. Es ist eines mit einem Riesenleck, sobald die USA sich entfernen. Dass das ein existenzielles Risiko darstellt, haben die meisten Entscheidungsträger verstanden. Insbesondere in Deutschland sind die Anstrengungen groß, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Aber bis es soweit ist, müssen Europas Nationen mit einer lebensgefährlichen Lücke leben. Das Ziel bis dahin lautet: Zeit schinden. Gestern Abend habe man einen Rahmen für einen zukünftigen Deal in Sachen Grönland gefunden, hat Trump in die Welt posaunt. Der Wadenbeißer J.D. Vance, der Windbeutel Steve Witkoff und der Wendehals Marco Rubio sollen nun mit den Europäern die Details aushandeln, in denen bekanntermaßen der Teufel steckt. Das kann also noch heiter werden. Aber als Strategie bietet sich den Europäern Bewährtes an. Gründlich feilen, lange beraten, vielleicht noch eine Unterkommission bilden, nochmal nachverhandeln. Eile mit Weile, auf Zeit spielen eben. Wenn wir irgendetwas können, dann ist es das. Das war ein Auszug aus dem T-Online-Tagesanbruch, automatisch produziert. Wenn Sie den gesamten Tagesanbruch-Newsletter lesen oder als E-Mail abonnieren möchten, finden Sie alle Ausgaben und die kostenlose Anmeldung unter t-online.de/tagesanbruch.